Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen hier beim Heimtier TV und Heimtier Podcast. Hallo, Gabi.
Hallo Stefan, grüß dich. Hallo nach draußen.
Und es freut uns sehr, dass ihr wieder dabei seid, eingeschaltet habt, egal ob auf einer Streaming-Plattform wie Spotify oder eben auf YouTube in unserem Heimtier TV-Format. Ja, wir haben wieder viele spannende Themen für euch im Gepäck. Viele der Themen findet ihr eben, oder ihr findet alle dieser Themen vielmehr im Heimtierjournal, das ihr in allen teilnehmenden Zookauffachmärkten kostenlos erhaltet und noch vieles mehr. Und heute beschäftigen wir uns ja insbesondere mit der Themenwelt kleine und große Rassen.
Ja, spannendes Thema, denn wir alle kennen es von ganz kleinen Hunden bis zum ganz großen Hund ist ziemlich was an Größenunterschied zu erkennen. Bei der Katze ist das nicht ganz so stark ausgeprägt, aber es ist schon alles, sind schon alles sehr schöne und tolle Erscheinungen.
Auf jeden Fall. Und man sollte sich ja nicht von irgendwelchen Vorurteilen, die man vielleicht hat, leiten lassen, dass man irgendwie denkt, ich habe jetzt einen kleinen Hund vor mir, also sind vielleicht auch die Herausforderungen ganz kleine, sondern ja, da muss ich genauso viel, was Erziehung betrifft oder Auslastung betrifft, an Bemühungen an den Tag legen wie bei einem großen Hund.
Auf jeden Mindestens. Fall. Und das stimmt auf jeden Fall, denn das ist ja ganz oft, dass diese Kleinen dann auch irgendwie in so einen Verniedlichkeitsfaktor kommen. Das wird ihnen einfach auch gar nicht gerecht, denn bei den vielen kleinen Rassen, die es gibt, stecken wirklich so ganz wahre, echte Sportskanonen und Energiebündel. Also die brauchen mindestens genauso viel Auslauf im Zweifelsfalle wie ein großer Hund. Und also man sollte sich von der kleinen Größe oder von der kleinen Begebenheit der Rasse eben nicht ablenken lassen im Sinne, da ist dann der Aufwand nicht so groß.
Ja, und oft wurden die ja dann auch zu Zeiten, als dann gerade diese Hunderassen entstanden, gezüchtet wurden, wurden die ja auch mit einem ganz bestimmten Ziel oder Zweck gezüchtet,
genau,
eben für die Jagd zum Beispiel.
Richtig, genau, eben drüber. Es waren zum Teil ja, viele der Hunde sind eben ursprüngliche zur Jagd gezüchtete Tiere und da steckt eben dann auch viele, also die mussten das Wild entweder aus den Bauten holen oder hinter dem Wild her und es irgendwie entsprechend einkreisen. Aber hinter diesen ganzen Tieren steckt dann eben auch viel Mut, viel Courage, viel Selbstständigkeit, weil sie das eben ganz alleine machen mussten. Sie gingen in den Bau und haben eben die Tiere da rausgeholt. Also von daher, wie gesagt, ist da dann eben auch eine Beziehung wichtig und sie brauchen eben auch diese Auslastung.
Ja, und wenn man jetzt zunächst mal von den Grundgegebenheiten ausgeht, wie definiere ich dann überhaupt, ob es jetzt sich um eine kleine Rasse, eine große Rasse, kleiner Hund, großer Hund handelt? Das erinnert mich so ein bisschen an Pferde mit der Widerristhöhe, die da relevant
ja.
ist.
Ja, das stimmt. Da gibt es natürlich die Unterschiede. Bei kleinen Hunden sprechen wir ungefähr von einer Größe zwischen 35 bis 40 Zentimeter. Und gemessen wird alles immer an der Widerristhöhe. Das ist so vom Boden bis zur höchsten Schultererhebung. Und eben bei den ganz großen Hunden sprechen wir dann schon von einer Größe zwischen 60 und 70 Zentimeter. Also da ist schon einiges an Unterschied sichtbar. Und ja, und natürlich dann auch entsprechend an Gewicht, je nachdem, was man dann eben auch für eine Rasse vor sich hat.
Ja, und dann ist natürlich wirklich auch immer die Frage, wie wird einerseits der Hund erzogen, ausgelastet, auf der anderen Seite auch, wie wird er großgezogen? Also allein schon, was die Nahrung betrifft, da geht es natürlich auch um verschiedene Dinge, dass dann eben gerade bei den großen Rassen die Hunde im Wachstum nicht zu schnell zulegen oder nicht zu schnell wachsen, gerade in der Phase, in der sich die Knochen- und Knorpelstruktur bildet, weil sonst kann es natürlich auch dazu führen, dass es dann später im Alter Probleme gibt.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den du nennst. Gerade bei den großen Hunden, eben weil sie in dieser Wachstumsphase, die müssen ja einiges an Zentimeter in die Höhe gehen. Und da sie in der Wachstumsphase wirklich schnell zulegen, muss man das ganz gezielt mit der Ernährung wirklich auch steuern. Denn ein zu schnelles Wachstum kann dann eben wirklich auf die Gelenke gehen. Und das kann den Tieren im Zweifelsfalle wirklich ihr Leben lang dann eben auch für Einschränkungen sorgen.
Genau, aber macht euch keine Sorgen, weil zum einen wissen natürlich die Züchterinnen oder Züchter, falls ihr beim Züchter einen Hund gekauft habt, bestens Bescheid. Zum anderen natürlich die Tierärztinnen und Tierärzte und last but not least natürlich auch die fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Zookauffachgeschäft, weil die können natürlich dann auf solche Dinge Rücksicht nehmen, also auf die besonderen Gegebenheiten der Rasse und ihr findet natürlich auch auf den entsprechenden Verpackungen der Marken und der Hersteller dann auch nochmal die Fütterungshinweise und besondere Informationen. Bei den Katzen ist es mit der Körpergröße ja von der Verhältnismäßigkeit nicht ganz so, dass es so weit auseinanderklafft wie bei den Hunden.
Genau, das ist richtig. Also da haben wir die Größenunterschiede nicht so sehr ausgeprägt. Und wir haben natürlich mit der norwegischen Waldkatze oder der Savanne auch sehr, sehr große Tiere. Und dann gibt es auch natürlich entsprechend kleine Katzenrassen, die dann schon einen Unterschied darstellen. Aber grundsätzlich ist eben der Größenunterschied bei den Katzen nicht so stark wie bei den Hunden vertreten.
Ja, aber auch da gilt natürlich, nehmt auf jeden Fall Rücksicht auf die rassespezifischen Bedürfnisse. Gerade wenn ihr eine kleine Katze, ein Kitten im Haushalt habt und die ist gerade im Wachstum, dann schaut natürlich auch da, wie sind die besonderen Ansprüche an das Futter, die gestellt werden. Und oft wird euch natürlich dann schon das passende Futter empfohlen. Dann gibt es Hinweise eben auch im entsprechenden Tierheim, wo ihr das Tier vielleicht dann eben auch entsprechend adoptiert oder dann eben bei der Züchterin oder dem Züchter. Ja, und natürlich geht es dann auch darum zu schauen, wie sind die besonderen Bedürfnisse in Bezug auf die Auslastung. Bei den Hunden habe ich natürlich auch zwangsläufig die Möglichkeit, dass ich viel auch draußen bin und draußen sein muss. Bei den Katzen sieht das natürlich, wenn es keine Freigängerkatzen sind, schon ein bisschen anders aus.
Das ist richtig, wobei man da vielleicht auch nochmal den Hinweis, je nachdem für welches Tier, ob Hund oder Katze, ihr euch entscheidet und für welche Größe, ihr natürlich auch immer wirklich den entsprechenden Platz haben müsst. Das ist einfach super wichtig. Also natürlich braucht ein großer Hund schon vom Zubehör ein größeres Hundebett, einen größeren Napf und das alles muss einfach eine Nummer größer sein. Bei großen Katzen ist das natürlich auch ähnlich. Hier habt ihr einfach mit viel größeren Kratzbäumen und Kuschelhöhlen und sonst was zu tun. Also dem muss man sich bewusst sein, wenn man sich so ein Tier dann eben auch anschafft und dass man da auch die entsprechenden Zubehördinge der Größe entsprechend auch anschafft.
Genau, und dann ist es auch gar nicht bös gemeint, wenn vielleicht im Beratungsgespräch, wenn ihr noch gar kein Tier habt, aber euch für ein Tier interessiert oder für eine bestimmte Tierart oder Rasse interessiert, wenn dann die Verkäuferin oder der Verkäufer im Zoofachgeschäft sagt, naja, ist das wirklich eine gute Idee? Wäre es nicht vielleicht besser, auf ein anderes Tier, eine andere Tierart zu gehen? Dann ist es nicht böse gemeint, sondern natürlich findet man dann auch im Laufe eines Beratungsgesprächs raus, wie viel Zeit hat man überhaupt mit dem Tier, also um sich um das Tier zu kümmern. Ist dann, wenn ich viel beruflich unterwegs bin und kaum zu Hause bin, ein Hund oder eine Katze tatsächlich die richtige Wahl oder gehe ich dann vielleicht lieber auf ein Aquarium? Also dementsprechend, diese Hinweise sind dann wirklich nur gut gemeint im Sinne des Tieres oder im Interesse auch einer artgerechten Tierhaltung und natürlich auch in eurem Sinne und Interesse, weil es ist natürlich auch schlimm, wenn man dann nachher feststellt, nachdem man sich eben den Hund oder die Katze zugelegt hat, dass man eigentlich doch nicht sich adäquat kümmern muss und dann möchte man das Tier natürlich auch nicht wieder abgeben, aber steckt dann eben in einem gewissen Dilemma. Deswegen, ja, sollte man einfach sich auch entsprechend vorher informieren und beraten lassen und dann das auch nicht persönlich nehmen, wenn es dann vielleicht heißt, vielleicht ist dann ja der Hund, der einer besonderen quirligen Rasse angehört und ich bin vielleicht selbst schlecht zu Fuß oder ähnliches, ist das nicht so eine gute Idee und ich sollte dann doch vielleicht auf eine andere Rasse gehen.
Vielleicht da noch ein kleiner Hinweis, wo du das jetzt sagst. Also man kann ja, wenn man wirklich sich überlegt, einen Hund anschaffen zu wollen, auch mal im Tierheim nachfragen. Die freuen sich über jeden, der sich freiwillig meldet und Tiere zum Gassigehen ausführt. Vielleicht auch einfach mal über diesen Aspekt nachdenken und mal gucken, wie ist das überhaupt, wenn ich so einen Hund habe, mit dem ich dann unterwegs bin und ist das wirklich was für mich? Also wie gesagt, so eine Überlegung, ein Tier anzuschaffen, ist einfach eine große Überlegung, eine wichtige Überlegung und da sollte man nicht irgendwie das aus einer Laune heraus tun, denn das ist am Ende meistens immer, geht immer schlecht aus.
Genau, und man sollte auf jeden Fall sich Zeit lassen für die Entscheidung. Oft sind die Tierheime natürlich ohnehin schon so ausgerichtet, dass sie dann auch sagen, ja, kommen Sie dann nochmal an einem anderen Tag wieder. Also es ist ja nie so, dass man das Tier sofort mitnimmt und das ist auch gut so, weil ja, so kurz entschlossen und einem Impuls folgend, das ist manchmal nicht unbedingt die beste Wahl oder die beste Entscheidung und dementsprechend lasst euch dann auch Zeit, schlaft noch mal eine Nacht drüber und dann ja, steht dem Ganzen natürlich, wenn man all sich diese Gedanken gemacht hat, nichts mehr im Wege. Du hast schon die unterschiedlichen ja, Must-Haves oder die Dinge angesprochen, die man beachten sollte bei der Katze, aber auch beim Hund. Und da geht es natürlich auch darum, dass man dann das Passende findet. Nicht nur, was die Räumlichkeiten betrifft, sondern wenn ich jetzt gerade an eine Dogbox denke fürs Auto oder Leine, Halsband, ein Brustgeschirr, das muss natürlich auch alles passen, sitzen, dem Hund ausreichend Platz bieten und gleichzeitig aber auch genug Komfort, dass es eben nicht nachher vielleicht sogar zu negativen gesundheitlichen Folgen, etwa bei einem Brustgeschirr, das nicht richtig sitzt,
kommt. Genau, also das ist immer ganz wichtig, dass natürlich das Geschirr oder auch die Leine, die ihr da holt, beziehungsweise die Leine ist jetzt vielleicht das schlechtere Beispiel, aber das Geschirr auf jeden Fall, was ihr holt, natürlich auch passen muss. Und das Wichtige oder das Gute daran ist, dass ihr natürlich, gerade wenn es um sowas geht, was der Hund übergezogen bekommt, auch wenn es natürlich um spezielle Bekleidung geht oder so, dass ihr da natürlich am besten gleich in den Fachmarkt geht und ihr könnt das vor Ort anprobieren. Also das macht in der Regel sehr viel Sinn. Dann kann man eben schauen, dass es eben passgenau ist. Und das ist eben auch ziemlich wichtig, damit es eben nicht drückt oder auch zu weit ist, weil das ist eben dann eine schlechtere Variante. Und das ist einfach ein guter Hinweis. Und da habt ihr natürlich auch nochmal entsprechend durch die Fachhändler oder Händlerin auch die entsprechenden Helfer, die euch unterstützen, da das richtige Zubehör herauszusuchen.
Genau. Und bei Zookauf gibt es im Übrigen auch in vielen Fachgeschäften neben der guten fachlichen Beratung auch Erstausstattungspakete, sodass man dann einfach auch sich beraten lassen kann, so eine Erstausstattung kaufen kann, dann auch natürlich eine entsprechende Kundenkarte beantragen kann, sodass man auch in Zukunft dann sowohl informiert wird per Newsletter, wenn man das denn möchte, als auch dann eben mit einem gewissen Vorteil einkaufen kann. Also so kann man dann über die Zeit hinweg sich immer wieder beraten lassen, über alle Lebensphasen hinweg und auch die dazu passenden Produkte und Angebote finden. Sowohl über das Zubehör haben wir gerade gesprochen, als auch über die Ernährung, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Also natürlich geht es auch immer darum zu schauen, was passt eigentlich oder was ist adäquat. Und inzwischen gibt es natürlich auch viele unterschiedliche Produkte mit verschiedenen Proteinquellen. Wenn das Tier eine Unverträglichkeit hat, gibt es auch da spezielle Futtermittel. Oder wenn das Tier vielleicht auch, also wenn der Hund zwischendurch, bei der Katze geht es noch nicht, aber wenn der Hund eben zwischendurch auch mal vegan, vegetarisch ernährt werden soll, nachdem die Wachstumsphase abgeschlossen ist, dann geht das natürlich auch mit entsprechenden Produkten, die man so in den Ernährungsplan mit einbauen kann. Aber gerade so dieses Thema Wachstum ist natürlich da ein sehr wichtiges.
Auf jeden Fall. Und was Stefan schon sagte, also die guten und passenden Produkte dazu habt ihr wirklich alle in großer Anzahl in den Fachhandel vertreten. Und dass es manchmal sogar schon schwierig ist, für was man sich entscheiden soll. Aber wie gesagt, da bekommt ihr auf jeden Fall gute Hilfe durch die entsprechende Beratung vor Ort.
Genau, und die Hersteller, die Marken, die haben natürlich auch viele tolle Ideen und dass manches davon wirklich auch seine Berechtigung hat, im Futternapf zu landen und dass manche Ideen eben auch wirklich ja aus ernährungsphysiologischen Gegebenheiten abgeleitet sind. Das wird natürlich schnell deutlich und das geht bis hin eben auch zur Krokettenform. Also das natürlich, wir haben eben den unterschiedlichen Körperbau auch bei den verschiedenen Rassen angesprochen und dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Schädel, die Schädelform und Struktur und dann ist auch klar, dass eben kleine Hunderassen beispielsweise, die Vertreter der kleinen Hunderassen ein anderes Futter benötigen als die der großen, weil allein schon die Größe des Kiefers, der ganze Körperbau natürlich ein ganz anderer ist.
Genau und entsprechend sind dann eben auch die Krokettenformen dargestellt und so könnt ihr dann eben je nach dem, was ihr für einen Vierbeiner habt, eben die verschiedenen Krokettengrößen dann auch auswählen.
Genau. Und ansonsten achtet eben immer auf die unterschiedlichen Gegebenheiten, den unterschiedlichen Charakter. Das zahlt natürlich auch darauf ein, wie ich das Tier auslaste, beziehungsweise da kann man dann eben auch überlegen, welche Intelligenzspielzeuge sind dann vielleicht auch für die Katze geeignet, die nicht Freigänger ist und noch einen Ticken mehr vielleicht auch indoor ausgelastet werden muss oder welche Leine ist vielleicht auch die richtige für den Hund und lasst euch da gerne, wie gesagt, im Zookauffachmarkt beraten. Ja, in jeder Ausgabe des Heimtierjournals haben wir auch immer spannende Interviewpartner und jetzt hörte man ja die letzten Jahre sehr viel auch über invasive Arten, gebietsfremde Arten, egal ob das dann die Pflanzen waren oder eben auch die Tiere waren. Manchmal werden Tiere auch einfach ausgesetzt und vermehren sich dann unkontrolliert. So ist da noch so ein Beispiel von Flusskrebsen mitten in Berlin in Erinnerung, die sich breit machten. Und du hast mit einem Experten darüber gesprochen, der sich damit ja eigentlich tagtäglich beschäftigt und sehr gut auskennt, Dr. Martin Singheiser.
Genau, du sagst es, ich spreche mit Dr. Martin Singheiser, das ist der Geschäftsführer des Bundesverbands für fachgerechten Natur-, Tier- und Artenschutz.
Bin ich schon mal froh, dass du das sagen musstest jetzt und nicht ich, sonst hätte ich mich
genau.
noch verarscht.
Man kann auch kurz BNA sagen, aber ihr müsst ja wissen, um was es sich handelt. Und mit ihm spreche ich, wie du sagst, über das Thema gebietsfremde Arten, was das ist. Dabei handelt es sich nämlich um Tieren und Pflanzen, deren natürliches Verbreitungsgebiet eben nicht in Europa liegt und die eben hier durch bestimmte Aktionen in die Umwelt eingetragen wurden. Ich drücke mich mal so aus. Und ja, darüber spreche ich mit ihm. Es gibt dazu auch, damit ihr das auch an dieser Stelle wisst, einen großen Beitrag im Heimtierjournal. Und mit ihm spreche ich darüber, was sind genau gebietsfremde Arten, was ist dann eine invasive Art. Und da ist sehr Spannendes bei rausgekommen.
Da hören und schauen wir mal rein.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser Thema heute beschäftigt sich mit gebietsfremden Arten, also mit Tieren und Pflanzen, die ursprünglich nicht aus Europa stammen und die sich zunehmend auch in Deutschland ausbreiten. Manche von ihnen stellen keine Gefahr dar, andere hingegen gefährden heimische Arten oder gar ganze Ökosysteme. In solchen Fällen spricht man von invasiven Arten. In Deutschland sind mittlerweile mehr als 1000 gebietsfremde Arten bekannt. Über 100 davon gelten als invasiv. Was das genau bedeutet, welche Folgen es hat und was du selbst tun kannst, darum geht es jetzt gemeinsam mit Dr. Martin Singheiser. Er ist Geschäftsführer des Bundesverband für fachgerechten Natur-, Tier- und Artenschutz e.V., kurz BNA. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Hallo, Herr Dr. Singheiser.
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
Ja, steigen wir doch gleich mal ein, vielleicht direkt mal am Anfang mit dem Unterschied. Was genau versteht man denn unter gebietsfremden und invasiven Arten?
Ja, der Unterschied ist in einem kleinen Detail. Sie haben es ja gerade schon anmoderiert. Gebietsfremd heißt, eine Art ist ursprünglich in Deutschland oder wir müssen das von der europäischen Ebene betrachten, nicht in Europa heimisch. Das sind also alle Arten, die außerhalb von Europas vorkommen. Da zählen auch dann zum Beispiel Regionen dazu wie die Kanaren, die auch als nicht zu Europa geltend zählen, obwohl die Kanaren ja Teil Spaniens sind. Das Gleiche gilt dann auch für Überseekompartimente wie Réunion, Französisch-Polynesien, Französisch-Guyana. Invasiv wird eine Art dann bezeichnet, wenn sie für das europäische, für das heimische Ökosystem negative Folgen hat. Und diese Folgen können ganz unterschiedlich sein. Es können Schädlinge sein, beispielsweise in der Nutzpflanzenhaltung oder in der Pflanzenkultur. Es kann aber auch sein, dass sie Krankheiten übertragen, die heimische Arten eben ja, bedrohen, weil sie zum Beispiel keine Antikörper dagegen haben. Oder es kann eben auch sein, dass die Lebensräume Konkurrenz sind oder eben durch eine massenhafte Vermehrung andere Arten in Anführungszeichen im Rahmen der Fortpflanzung ausstechen. Und wie gesagt, das muss irgendwie eine negative Komponente damit assoziiert sein, damit sie als invasiv gelten. Und wenn eine solche negative Komponente festgestellt wurde, das muss nicht unbedingt in Deutschland sein, sondern es reicht in europäischen Mitgliedstaaten, dann spricht man von invasiven, gebietsfremden Arten, die dann nach der EU-Regulation 1143/2014 auf der sogenannten Unionsliste stehen. Und dann kommen diese ganzen Folgen mit einher, dass man diese Arten, wenn sie dann gelistet sind, zum Beispiel nicht mehr vermehren darf, man darf sie nicht mehr verkaufen und man muss sie eben ausbruchssicher unter Verschluss halten.
Was wahrscheinlich auch nicht immer ganz so einfach ist. Jetzt hatte ich es ja tatsächlich auch schon in der Anmoderation, dass es ja auch mittlerweile in Deutschland Verbreitungen invasiver und gebietsfremder Arten gibt. Können Sie uns Beispiele nennen, die hier sich mittlerweile breit machen und Fuß fassen?
Da gibt es mittlerweile relativ viele Arten. Wenn wir das zum Beispiel im Bereich der Tiere betrachten, haben wir bei den Wirbellosen zum Beispiel viele Flusskrebse, also den Kambakrebs, den Kalikokrebs, die wahrscheinlich über Ballastwasser von Containerschiffen aus Nordamerika nach Europa gebracht worden sind und die sich jetzt hier in Europa in den Flüssen massiv ausbreiten. Und diese Tiere sind zum Beispiel ein Problem, weil sie die sogenannte Krebspest übertragen, gegen die die europäischen Flusskrebse nicht immun sind, sondern daran erkranken und damit sterben sie quasi aus. Dann hat man vielleicht schon von der chinesischen Wollhandkrabbe gehört, die so die Nordseeküste runterwandert und auch sich dort breit macht. Und von den Wirbeltieren sind die bekanntesten Beispiele sicherlich der Waschbär, Nutria und Bisam. Wir haben aber auch die Nilgans zum Beispiel auf der Liste oder manche Vogelarten wie der Hirten und der Haubenmeiner, wobei die jetzt in Deutschland noch nicht so prävalent sind. Wir haben die Schmuckschildkröten unter den gebietsfremden invasiven Arten, aber genauso wie den amerikanischen Ochsenfrosch oder den Sonnenbarsch oder den Blaubandwerbling.
Okay, jetzt mag man es ja wahrscheinlich kaum glauben, aber auch die private Heimtierhaltung spielt ja durchaus eine Rolle bei der Verbreitung gebietsfremder Arten. Wo lauern denn hier unterschätzte Risiken?
Also die Heimtierhaltung kann eine Rolle spielen. Sie muss es nicht. Problematisch in Anführungszeichen bei der Heimtierhaltung ist, dass ja ein Großteil der Arten, die wir pflegen, per se gebietsfremd ist. Also wenn man sich die Süßwasser-Aquaristik anschaut, die meisten Arten sind hier nicht heimisch. Würden wir uns auf heimische Arten beschränken, hätten wir die Biotopfische, sowas wie Moderlieschen oder Rotfedern. Das gleiche gilt für die Terraristik und auch in der Vogelhaltung sind die meisten Arten gebietsfremd. Also selbst der Kanarienvogel nach der EU-Definition kommt von den Kanaren, wäre somit eine gebietsfremde Art. Und das unterschätzteste Problem ist, wenn die Tiere sich freisetzen, können sie sich ansiedeln. Für einen Großteil der Tiere mag das vielleicht gar nicht zutreffen. Das kann sein, dass sie gerissen werden oder dass sie einen kalten Winter nicht überleben oder dass schlichtweg für zum Beispiel tropische Arten das Klima in Deutschland nicht ausreicht. Aber es gibt manche Arten, die es geschafft haben, siehe zum Beispiel die Buchstabenschmuckschildkröte, die haben sich hier etabliert. Und es gibt auch erste Berichte, gerade aus Süddeutschland, dass sie sich hier sogar vermehren. Oder der amerikanische
Okay.
Ochsenfrosch. Das heißt, manche Arten sind mit größerer Wahrscheinlichkeit aus der Heimtierhaltung entwichen. Andere, wie der Waschbär, weiß man auch, dass das die Pelztierhaltung war. Oder wie gesagt, bei dem Flusskrebs, der dann eben über die Tankschiffe kam. Und dieses unbeabsichtigte Freisetzen kann ein Risiko eben dafür sein, dass sich diese Arten hier etablieren und gegebenenfalls invasiv werden. Das kann aber auch eben nicht nur, oder man sollte das nicht nur im Kontext des Tieres betrachten, sondern wenn wir uns zum Beispiel bestimmte Krankheiten anschauen. Ich habe es schon genannt, die Krebspest, aber es gibt auch bei den Amphibien zum Beispiel Besal, den Erreger. Das heißt, ich kann natürlich auch sein, dass wenn ich zum Beispiel das Pech habe und ein krankes Tier habe, das entweicht, dass dieser Erreger irgendwo in der Natur verbreitet wird und dann heimische Amphibien angreifen könnte. Das heißt, es gibt natürlich verschiedene Punkte, die in der Heimtierhaltung eine Rolle spielen, aber mit Präventionsmaßnahmen kann man das eigentlich ganz gut verhindern, denn das Wichtige bei der EU-Verordnung ist, dass sie auf Prävention abzielt. Das ist heute schon nach dem Tierschutzgesetz und nach dem Bundesnaturschutzgesetz verboten, Tiere absichtlich in die Natur auszusetzen. Die EU-Verordnung zielt quasi darauf ab, dieses unbeabsichtigte Freisetzen von gebietsfremden Arten möglichst bestmöglich zu verhindern.
Tatsächlich ist es mir kürzlich noch begegnet, ein Schwarm von Halsbandsittichen, die mir entgegengeflogen sind. Ich nehme mal an, dass die auch ähnlich dazu zählen, weil die sind ja normalerweise auch nicht hier heimisch.
Die sind zum Beispiel sicherlich für den Bereich oder Sektor Heimtierhaltung relevant. Es gibt in der EU in den sogenannten prioritären Aktionspfaden und Wegen des BFNs, das Bundesamt für Naturschutz, bestimmte Pfade, über die zum Beispiel gebietsfremde Arten nach Europa gelangen. Da ist die Heimtierhaltung einer der Pfade. Andere Pfade sind zum Beispiel Gartenbau, die Zoos sind ein Pfad, der Schienenverkehr, der Wasserverkehr. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass jemand mit seinem Surfbrett, Kanu in Osteuropa paddeln geht, die Boote hinterher nicht sauber macht, hier sich an einen Weiher setzt und da eine Runde fahren geht oder in den Rheinauen und dann zum Beispiel auch unwissentlich irgendwelchen Fischlaich oder Wasserpflanzen aus anderen Gebieten einschleppt, weil das Kanu nicht richtig sauber gemacht wurde. Es gibt aber auch zum Beispiel Ameisen, die über Erdreich eingeschleppt worden sind. Also es gibt ganz viele Pfade, die man mal mehr oder mal weniger gut kontrollieren kann.
Ja, jetzt kommt es schon so in die Richtung, in meine Frage, die ich jetzt als nächstes stellen wollte. Gibt es denn so typische Fehler in der Haltung von Heimtieren, die eben dazu führen, dass sich eben Tiere, die eigentlich hier nicht leben, entkommen und ausbreiten können?
Der typischste Fehler ist wahrscheinlich, dass man keine geeigneten Sicherheitsvorkehrungen hat, um ein unbeabsichtigtes Entweichen zu verhindern. Und das klingt jetzt so ein bisschen groß aufgeblasen mit Sicherheitsvorkehrungen, aber meistens sind schon kleine Maßnahmen ausreichend. Also für die Tiere, die man zum Beispiel im Haus hält, das sind zum Beispiel Kleinsäuger, Amphibien, Reptilien oder Vögel, ist natürlich der beste Schutz, wenn die Tiere wie ein Vogel Freiflug hat, es sind die Fenster zu. Weil man aber nicht immer weiß, okay, macht da jetzt vielleicht jemand mal eine Tür auf, kann man zum Beispiel bei Räumlichkeiten, die nach außen gehen, entsprechende Insektenschutzgitter anbringen, die nicht nur das Eindringen von Insekten wie Stechmücken verhindern, sondern eben auch das Entweichen von Vögeln oder Reptilien, Amphibien. Damit ist schon ganz viel getan. Bei Terrarien bieten sich Terrarienschlösser an. Wenn man Amphibien in Aquarien hält, sollte man beispielsweise einen Deckel drauf machen. Also eine Aquarienabdeckung, dass sie nicht einfach rauskrabbeln können oder den Wasserstand einigermaßen absenken. Man sollte natürlich die Türen geschlossen halten, wenn die Tiere Freilauf haben in der Wohnung. Und was wichtig ist, um zum Beispiel auch das Übertragen von Wasserpflanzen, fortpflanzungsfähigen Organismen oder Bestandteilen von Wasserpflanzen zu verhindern, dass man bei einem Wasserwechsel das Wasser nicht irgendwo in die Natur kippt, sondern immer in den Abfluss und dann über die Kanalisation entsorgt. Gleiches gilt für Wasserpflanzen, die sollte man auch nicht irgendwo draußen entsorgen, sondern immer in verschlossenen Beuteln in den Restmüll. Und das höhere Risiko ist sicherlich dann gegeben, wenn wir Tiere in Außenanlagen halten. Da ist der Gartenteich ein Beispiel, das ist eine Voliere ein Beispiel. Und da gibt es ebenfalls einfache Sicherheitsmaßnahmen. Also beim Bau von einer Voliere sollte man zum Beispiel darauf achten, dass sie diese ortsüblichen Schneelasten, wie das immer so schön heißt, mal aushalten. Die sollten so feinmaschig, das klingt jetzt auch wieder eigentlich ziemlich simpel, aber so feinmaschig benetzt oder begittert sein, dass selbst Jungtiere nicht durchkommen. Es bietet sich immer an, bei Außenanlagen eine Schleuse einzubauen. Das heißt, es ist immer nur eine Tür offen und wenn ein Tier in der Schleuse ist, mache ich die Außentür nicht auf, sondern immer die Tür zur Voliere oder zum Gehege, Wer sich eine Schleuse nicht bauen kann, manchmal hilft es auch schon, so einen Lamellenvorhang, wie man den aus zoologischen Einrichtungen kennt, vor die Tür zu hängen, die dann auch ein Entweichen der Tiere ein bisschen erschwert. Unterschätzt wird häufig das Grabverhalten von Tieren. Also gerade bei Schildkröten gibt es immer wieder Berichte, dass die Halterinnen und Halter sich wundern, wo das Tier denn auf einmal ist und sich es gar nicht erklären können, wie das denn über den Zaun gekommen ist. Aber es ist nicht über den Zaun, sondern es hat sich unten drunter durchgegraben. Also man sollte auch immer einen entsprechenden Untergrabeschutz haben. Das gleiche gilt bei Wasserschildkröten mit Teichen. Also eine Umrandung, glatte Wände, sodass die Tiere nicht drüber klettern können. Hat man invasive Tiere oder besser gesagt, müssen wir eigentlich konkretisieren, gebietsfremde Arten in seinem Teich, hilft es immer, das Ganze zu übernetzen, je nachdem, wie groß der Teich ist. Und man sollte zum Beispiel bei gebietsfremden Arten auch darauf achten, dass der Teich keinen Zu- oder Ablauf zu einem natürlichen Gewässer hat, sodass zum Beispiel Krebse oder Fische nicht in das natürliche Gewässer wandern können. Und dann ist mit diesen Schutzmaßnahmen eigentlich schon das meiste getan, um ein unbeabsichtigtes Entweichen, und darum geht es ja, zu verhindern.
Jetzt haben Sie schon sehr, sehr viele wirksame und zugleich auch einfache Maßnahmen genannt, die eben der Tierhalter oder die Tierhalterin auch tun kann, um dann die ungewollte Freisetzung zu verhindern. Was ist denn, ja, wenn es jetzt doch mal passiert und mir entwischt ein Tier, wie verhalte ich mich denn? Oder muss ich zu einem gewissen Zeitpunkt auch eventuell eine offizielle Stelle informieren, damit man Maßnahmen ergreift?
Also da gibt es unserer Kenntnis nach keine, ich sag's mal, Notfallpläne, die man strikt einhalten muss. Das Einfachste, was natürlich passiert, ist, wenn das Tier im Haus entweicht. Also so ein Vogel darf fliegen oder, weiß ich nicht, ein Nagetier darf mal auf dem Boden rumlaufen. Die kriegt man relativ gut. Ein bisschen problematischer wird das manchmal bei Reptilien oder Amphibien, wenn die so durchs Zimmer huschen und da noch ein paar Regale drin sind oder eine Terrarienwand oder Bücherregale, dann kriegt man die nicht so schnell. Dann lässt man einfach die Fenster geschlossen. Und ich sag's mal, Reptilien kann man immer ganz gut fangen, wenn man dann vielleicht irgendwo einen Wärmespot hinmacht an die Wand oder ein bisschen mit Futter lockt. Bei Amphibien hilft es häufig, dass man in eine Ecke in so eine kleine Topfuntersetzer zum Beispiel ein feuchtes Handtuch legt, wo die Tiere sich dann drunter verstecken können, wenn sie die Feuchtigkeit suchen. Damit kriegt man sie eigentlich ganz gut. Bei den anderen Tieren, also wenn ein Vogel entflogen ist, ein Kleinsäuger entwichen ist nach draußen oder vielleicht doch mal die Schlange abgehauen ist, was ja leider auch vorkommt, dann sollte man immer Ruhe bewahren, man sollte die Nachbarn informieren und darum bitten, wenn man das Tier sieht, dass sie Bescheid sagen. Man kann bei manchen Tieren sie auch wieder Richtung heimische Voliere, Außenanlage locken, indem man ein bisschen Futter anbietet, weil oftmals ist es so, dass die Tiere auch draußen ein bisschen schreckhaft sind und gar nicht so wissen, was sie mit der neu gewonnenen Freiheit eigentlich anfangen sollen und dann doch wieder dahin gerne zurückkehren, wo sie das Umfeld kennen. Also wenn man sie mit Lieblingsfutter anlockt, klappt das häufig ganz gut. Und wenn man die Tiere aber in der absehbaren Zeit nicht wiederfindet, macht es auch immer mal Sinn, zum Beispiel im örtlichen Tierheim Bescheid zu geben. Denn wenn Tiere gefunden werden, landen sie ja meistens dann im Tierheim. Und wenn die schon eine relativ genaue Beschreibung haben, dann hilft es den Tierheimmitarbeitenden auch, die Tiere wieder zum Besitzer zurückzugeben. Also wenn ein Vogel zum Beispiel beringt ist, die Ringnummer anzugeben oder wenn ein Kennzeichen vorliegt, also ein Transponder, die Transpondernummer, sodass die Tiere dann wieder schnell zurückgebracht werden können.
Das sind sehr gute Tipps, Herr Dr. Singheiser. Und wir sind jetzt auch schon wieder am Ende unseres Interviews. Also ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen spannenden Einblick und die zahlreichen Informationen. Also ich nehme mit, dass gebietsfremde Arten längst Teil unserer Umwelt sind und dass eben auch wir als Haustierhalter und Gartenteichbesitzer erheblich dazu beitragen können, unsere heimische Natur zu schützen und dass eben auch die Politik dafür bereits klare Regeln geschaffen hat. Wer mehr zum Thema erfahren möchte, der kann über den eingeblendeten QR-Code umfassende Informationen erhalten. Und ja, ich sage an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Herr Dr. Singheiser. Alles Gute für Sie und tschüss und bis zum nächsten Mal.
Danke auch. Tschüss.
Ja, erneut spannend das Gespräch und der Martin Singheiser kann da natürlich immer jede Menge erzählen, ist ja auch bestens versiert, was jetzt Tierhaltung, was auch die Politik betrifft oder eben auch aktuelle Regelungen zur Tierhaltung. Und das ist natürlich spannend, sich da mit diesen gebietsfremden Arten zu beschäftigen und manchmal ist einem gar nicht bewusst, wie viele davon schon hierzulande unterwegs sind.
Einmal das und uns ist vielleicht auch nicht bewusst, was wir quasi dazu beitragen, dass diese Arten bei uns unterwegs sind.
Genau. Also da kann man viel entsprechend tun. Natürlich kommt die Reisetätigkeit oder Reiselust der Europäer auch dazu, die dazu führt, dass natürlich auch einige Arten dann eben eingetragen werden, gerade was Insekten betrifft oder der Import von Waren. Aber es gibt eben auch natürlich anderes und einige der Aspekte hat ja Dr. Singheiser auch entsprechend erwähnt. In jeder Ausgabe haben wir nicht nur ein Interview, sondern wir haben in jeder Ausgabe auch des Heimtierjournals natürlich tolle Gewinnmöglichkeiten und Gewinnspiele. Und in der aktuellen Ausgabe haben wir gleich zwei davon.
Ja, wir haben diesmal ein ganz tolles Gewinnspiel für alle Hundehalter unter euch. Wir verlosen gemeinsam mit Hunter eine tolle Hundeleine, Convenience nennt die sich, eine Suchleine. Und die verlosen wir in den Farben Apfelgrün und Himbeer. Sie ist breit 15, 10 und 20 mm und 5 Meter lang. Und es ist eine tolle, ideale Schleppleine, gerade für Hunde, die vielleicht noch nicht so ganz in den Freilauf gehen sollten. Und ja, da wünschen wir euch auf jeden Fall viel Glück. Da verlosen wir nämlich 6 Stück von. Also da haben einige vielleicht gleich die Möglichkeit, eben eine dieser Leinen für sich zu erhalten. Und ja, im Heimtierjournal, aber auch auf zookauf.de könnt ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Und ja, ich würde mal sagen, Stefan und ich drücken euch die Daumen.
Auf jeden Fall und ein großes Dankeschön natürlich nochmal an die Firma Hunter. Und wir haben zusätzlich etwas für alle, die, ja, für alle Menschen, die ein bisschen verspielter sind. Also nicht nur die Tiere kommen ja hier zum Zuge, sondern auch die Halterinnen und Halter. Und wir haben ein tolles Spielepaket von Amigo und da ist auch ein Spiel dabei, das habe ich in der Vorbereitung gesehen. Muss man erstmal gucken, ob man sich verlesen hat oder versprochen hat.
Das stimmt.
Rings und rechts.
Genau, genau. Da muss ich selbst, also das ist ein Spielepaket, was Stefan schon sagt. Und das beinhaltet ganz tolle Kartenspiele und die Kartenspiele heißen sowohl solche Strolche, Rings und Lechts, das ist das, was du meinst, ja. Da muss man wirklich zweimal lesen, Pim Pam Pum sowie die Regenbogenschlange. Und diese Spiele sind, glaube ich, ziemlich gut geeignet jetzt, wenn es in den Herbst übergeht und der kommt ja jetzt schneller oder ist schon da und wird sich noch etwas ausbreiten hier. Und von daher ist das in den kalten Tagen vielleicht eine ganz tolle Aktion, dann gemeinsam mit der Familie zusammen am Tisch zu sitzen und ein bisschen Karten zu spielen. Also wir wünschen euch auch dabei viel Glück. Auch das Spiel könnt ihr im Heimtierjournal entsprechend über das Kreuzworträtsel gewinnen und entsprechend auch auf zookauf.de ist das dargestellt. Und auch da wünschen wir euch viel Glück und vielleicht gehört euch einem von euch ja bald ein Spielepaket.
Genau, wir drücken die Daumen. Und im Übrigen lohnt es sich auch mal auf zookauf.de vorbeizuschauen, denn da findet ihr nicht nur die Gewinnspielmöglichkeiten und die Formulare, sondern eben auch viele, viele weitere Infos und Aktionen, unter anderem auch für Kinder. Also wir haben im Rahmen unseres Formats Zookauf Kids dort auch ein Memory, das ihr spielen könnt, sodass da auch entsprechend für den Nachwuchs gesorgt ist. Natürlich immer unter Begleitung der Erwachsenen, die dann eben entsprechend schauen, dass die Bildschirmzeit sich nicht zu lange hinzieht. Und dementsprechend haben wir da auch einfach nochmal so ein paar kurzweilige Informationen oder Aktionen für euch. Und das Zookauf Kids gibt es natürlich auch gratis in eurem Zookauf-Fachgeschäft. Ja, das war's schon für heute. In diesem Sinne wünschen wir euch auf jeden Fall einen schönen, möglichst goldenen und ja, von den Temperaturen her angenehmen Herbst. Und kommt gut durch die Zeit und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, dem schließe ich mich an. Alles Gute bis dahin und wir sehen uns.
Genau, bis dann. Tschüss.
Tschüss.